Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Genau, willkommen zum Vortrag der Halle-Prozess und die Rolle der Nebenklage. Ich bin Felix von der INI 9. Oktober und genau, wir freuen uns, dass ihr alle heute hier seid. Genau, ich werde erstmal noch ein paar einleitende Worte zu der Vortragsreihe an sich sagen. Genau, also die Vortragsreihe heißt ja Der Anschlag von Halle, antisemitische Ideologie, Memes und die gesellschaftliche Mitte. Genau, und ist eine Vortragsreihe von der INI 9. Oktober und dem Stura der Burg Giebichenstein. Genau, und wir hatten ja jetzt schon 4 weitere Vorträge und das ist quasi heute der letzte Vortrag. Und ich dachte, vielleicht machen wir nochmal einen ganz kurzen Rückblick, welche Vorträge es schon gab. Genau, weil eigentlich wollten wir mit diesem Vortrag starten, haben uns dann aber entschieden, den noch zu verschieben und haben deswegen mit einem Vortrag angefangen von Melanie Herrmann, der sich zuerst mit der Ideologie des Attentäters von Halle beschäftigt hat und nochmal den Zusammenhang beleuchtet hat zwischen Antisemitismus und Antifeminismus. Der zweite Vortrag von Johanna May-Schmidt hat sich mit der Verwendung von Memes innerhalb der rechten Szene beschäftigt und hat da insbesondere nochmal das heroische Element darin und dessen Anziehungskraft auf den bzw. die Einzelne angeschaut und auch welches Gefahrenpotenzial damit einhergeht, wenn der sogenannte Anti-PC-Humor, also Anti-Political Correctness-Humor, in der breiten Internetkultur normalisiert wird. Im dritten Vortrag haben wir uns dann mit dem Konzept bzw. mit der Selbstbezeichnung der sogenannten Mitte auseinandergesetzt, deren Beschwörung nach rechten Gewalttaten ja oft als die Antwort auf den Umgang mit solchen rechtsterroristischen Gewalttaten gepriesen wird. Und da hatten wir Marie-Sophie Vogel eingeladen, die sich das Grundsatzprogramm von den selbsternannten Mitteparteien CDU und CSU angeschaut hat und diese anhand von selbst erarbeiteten Kriterien in Anlehnung von Adorno die Demokratiefähigkeit der sogenannten Mitte am Beispiel der CDU und CSU untersucht hat. Genau, in unserem vierten Vortrag mit Lydia Lierke haben wir uns nochmal damit beschäftigt, mit dem Mauerfall bzw. mit der sogenannten Deutsch-Deutschen Vereinigung. Und da insbesondere hat sie nochmal in Anlehnung an das Buch, was von ihr mit herausgegeben wurde, Erinnern, Stören, hat sich damit nochmal beschäftigt, wie der Mauerfall bzw. auch die Wendezeit aus einer migrantisch-jüdischen Perspektive aussieht, die halt irgendwie von einer deutschen Mehrheitsgesellschaft nach wie vor meist noch ignoriert wird. Genau, dann komme ich zu unserem heutigen Referenten, Till Ewald. Erstmal schön, dass du da bist. Genau. Till kommt aus Hannover. Du hast dort Geschichte studiert, beziehungsweise studierst noch Geschichte und schreibst gerade deine Bachelorarbeit zu den deutschen Aktionsgruppen. Und du hast auch den Halle-Prozess sehr eng begleitet. Genau, und du hast auch schon unter anderem mit DEMOG, Zentrum für demokratischen Widerspruch, auch schon Vorträge zum Thema selbst gehalten und wirst auch nächste Woche in Gelsenkirchen nochmal einen Vortrag dazu halten. Genau. Dann kommen wir zu unserem heutigen Vortrag. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, wurde der Attentäter am 21.12.2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Soweit so erwartbar. Genau. Allerdings wurden ja unter anderem die Mordversuche an Ismet Tekin und Aftix Ibrahim nicht als solche anerkannt. Genau. Und da dies nicht die einzigen Leerstellen im Prozess waren, wollen wir heute nochmal genauer eintauchen bzw. das Ganze vertiefen. Und damit würde ich an dich abgeben.
Ja, vielen Dank. Ja, danke noch einmal für die Einladung. Genau, ich würde heute über den Halle-Prozess und die Rolle der Nebenklage sprechen. Einmal kurz einführend noch 2, 3 Bemerkungen von mir dazu. Einmal, dass ich die Rolle der Nebenklage hier bereits im Titel so hervorgehoben habe, hängt natürlich nicht damit zusammen, dass ich mir anmaßen würde, besonders gut zu wissen oder von mir selber auszugehen, dass ich besonders gut über die Nebenklage sprechen kann, sondern vielmehr damit, dass die Nebenklage im Prozess eine dermaßen wichtige Rolle eingenommen hat, dass die Rolle eigentlich so zentral ist, dass man immer, wenn man über den Prozess spricht, wieder bei der Nebenklage herauskommt. Was habe ich vor? Ich würde einführend kurz noch einmal zwei, drei Aspekte hervorgreifen in Bezug auf die Tat selbst, würde dann kurz noch einmal auf die Ideologie auch der Tat eingehen, bevor ich dann auf den Prozess eingehe und da so schlaglichtartig eigentlich so verschiedene Aspekte hervorgreife. Genau. Zur Tat selber. Die zentralen Aspekte oder viele der Aspekte der Tat dürften den meisten von euch bekannt sein. Ich möchte deswegen jetzt hier drei Aspekte hervorgreifen, die eher nicht so bekannt sind oder oft auch verdrängt werden, die ich aber für relativ zentral für das Verständnis halte. Das ist einerseits das Narrativ von der Tür, die rettend an dem Tag eigentlich die Jüdinnen und Juden gerettet hätte, was immer wieder auch in den Medien oder in der Darstellung so kolportiert wurde. Da finde ich es wichtig, darauf einzugehen, dass eben diese Tür einerseits auch nur eine Rettung sein konnte in dem Moment, weil sie überhaupt auf die Bemühungen der jüdischen Gemeinde selbst zurückging. Also sie war auch eine Spende von einer jüdischen Organisation und war eben Ausdruck der eigenen Schutzbemühungen der Jüdinnen und Juden vor Ort. Die Jüdinnen und Juden haben auch am Tag selbst sich verbarrikadiert in der Gemeinde. Und zugleich muss man natürlich auch sagen, dass auch diese Tür nur einen gewissen Schutz liefern konnte und dass es auch noch Versuche gab, zum Beispiel Molotow-Cocktails über die Mauer zu werfen. Genau, ein weiterer Aspekt, oder den ich hervorgreifen möchte, ist ein Tatort, der vielleicht einigen von euch hier auch schon bekannt ist, genau, aber der öffentlich nicht besonders viel verhandelt wurde. Das ist einmal der Tatort Magdeburger Straße und der rassistische Mordversuch auf Aftags I. Und zwar hat der Täter, nachdem er den Angriff auf den Kiezdöner unternommen hat und sich danach ein Gefecht mit der Polizei geliefert hat, versucht, die Stadt zu verlassen und ist auf der Flucht auf der Magdeburger Straße langgekommen, hat dort wegen einer haltenden Straßenbahn die Fahrbahn gewechselt, ist auf die Gegenverkehrsbahn gewechselt und hat dort auch schon laut eigener Aussage aus ca. 100 Meter Entfernung wahrgenommen, dass dort eine Person steht und die Straße überqueren möchte. Es gab auch einen Zeugen im Gericht, der ausdrücklich geschildert hat, dass der Täter auf diese Person draufgehalten hat, eben nicht abgebremst hat, nicht gehupt, nicht ausgewichen. Der Täter hat selber gesagt im Prozess, dass er die Person als schwarze Person wahrgenommen hätte. Es ist in jedem Fall so, dass mithilfe dieser Zeugenaussagen eigentlich rekonstruiert werden kann, dass der Täter eben auf ihn draufgehalten hat. Dennoch wurde dieser Mordversuch, der eindeutig rassistisch motiviert ist, als solcher nicht anerkannt. Er wurde als Verkehrsunfall gewertet mit fahrlässiger Körperverletzung und im Gerichtssaal eigentlich implizit sogar Aftags I noch eine Mitschuld gegeben, in dem betont wurde, dass er ja an dieser Stelle auch gar nicht die Straße hätte überqueren dürfen. Genau, und als dritter Aspekt noch kurz der Tatort Widersdorf bzw. Landsberg, ein Teil davon. Dort ist der Täter nach seiner Flucht aus Halle angekommen, seine Reifen waren zerschossen, deswegen wollte er ein neues Auto erpressen, war dort auf der Suche, hat geklingelt bei Dagmar M. und Jens Z. Und hat dort versucht, das Auto zu erpressen und hat dabei Jens Z. Aus nächster Entfernung in den Hals geschossen. Und auch Dagmar M. wurde kurz daraufhin von dem Täter angeschossen. Er hat den Schlüssel nicht bekommen, das wurde ihm verweigert. Und musste dann daraufhin wieder das Grundstück eigentlich dieses Ehepaars verlassen. Hat dann auch noch weitere Personen in dem Ort bedroht und ein Auto tatsächlich erpresst. Genau, aber diese zwei Mordversuche, die beiden sind auch bis heute, wie eigentlich die allermeisten Opfer schwer traumatisiert, auch aus dem Leben gerissen, dürfte den meisten nicht bekannt sein. Und deswegen sprach auch Dagmar M. Im Prozess davon, dass die Verletzten vergessen werden. Das war zum Beispiel so eine Kritik, die sie angebracht hat. Genau. Nun noch einmal kurz zum ideologischen Fundament der Tat. Natürlich ist der Antisemitismus sehr zentral und eigentlich auch ein Antisemitismus klassischer Form, also der Glaube an eine jüdische Weltverschwörung. Zugleich muss man betonen, dass der Täter zum Beispiel auch ursprünglich überlegt hatte, eigentlich Moscheen anzugreifen oder linke Zentren anzugreifen, dass er sich auf den Attentäter von Christchurch bezieht, der eben auch einen rassistischen Anschlag begangen hat, und dass eigentlich innerhalb der Ideologie des Täters Antisemitismus, Rassismus und auch Misogynie dermaßen verwoben sind, dass es sich eigentlich schwer auseinanderdividieren lässt. Der Antisemitismus, dem kommt da eigentlich so eine Welterklärungsfunktion zu, also Jüdinnen und Juden sind eigentlich schuld an allem, aber gleichzeitig sind zum Beispiel, wird auch Frauen oder dem Feminismus wird vorgeworfen, eigentlich ja, das deutsche Volk zu schwächen, und in dieser Erzählung von einem großen Austausch, die der Täter immer wieder auch versucht hat zu verbreiten im Anschlag, findet sich eben so diese Vorstellung, die zutiefst rassistisch ist, wo aber auch Frauen und dem Feminismus eine Rolle eben zugesprochen wird, und der Antisemitismus. Und genau das findet sich dann ja auch in den Opfern der Tat, die der Täter an dem Tattag ausgewählt hat. Ich halte es trotzdem wichtig, das einfach noch einmal kurz auszuführen. Und das war natürlich auch im Prozess immer wieder Thema. Und mit all diesem Vorgehen und dieser Ideologie, die dahinter steht, die eben ihren Ausdruck in den rassistischen Morden, in dem antisemitischen sucht, in die Synagoge einzudringen und den Mordversuchen und auch in der Ermordung von Jana Lange ihren Ausdruck gefunden hat. Damit hat der Täter sich gleichzeitig versucht, in so eine Reihe verschiedenster Attentäter zu stellen, und nimmt eben ganz bewusst Bezug auf vorherige Attentäter. Zum Prozess nun. Der Halle-Prozess begann am 21. Juli letzten Jahres, hielt eigentlich für genau 5 Monate an, also 5 Monate später gab es die Urteilsverkündung am 21. Dezember. Nach insgesamt 26 Verhandlungstagen, um das Ausmaß ein bisschen deutlich zu machen, es gab insgesamt 21 AnwältInnen der Nebenklage. Diese haben insgesamt 45 NebenklägerInnen vertreten. Das sind bei weitem nicht alle Betroffenen des Anschlags. Aus verschiedenen Gründen haben sich verschiedene Betroffene und Überlebende dafür entschieden, nicht Teil an dem Verfahren zu sein, weil sie dafür die Kraft nicht aufbringen konnten, weil sie sich dagegen entschieden haben. Genau. Der Prozess selbst, der in Magdeburg stattgefunden hat, hat für relativ großes Interesse gesorgt, wurde eigentlich auch durchgehend vor Ort mit Kundgebungen gegenüber begleitet und durch ZuschauerInnen und PressevertreterInnen. Und dieser Prozess lässt sich insgesamt eigentlich in 4 Phasen einteilen. Zunächst haben wir eine Phase, wo der Fokus ganz klar auf dem Täter liegt, wie das in so Strafprozessen der Fall ist, wird nach der Verlesung der Anklageschrift dem Angeklagten die Möglichkeit gegeben, sich einzulassen, also auszusagen, und der Täter hat dies auch sehr bewusst genutzt. Und dazu ist eben zu sagen, dass der Täter den Prozesssaal eigentlich als Bühne versteht. Das ist ein sehr klassisches oder bei diesem Tätertypus, wie auch zum Beispiel vorherigen Tätern von Christchurch oder auch in Norwegen, ist es eben so, dass dem Prozess eigentlich eine Funktion zukommt, dass die Tat dort weitergeführt werden soll. Also die Öffentlichkeit und die Kommunikation in der Öffentlichkeit wird eigentlich als Fortsetzung des Anschlags begriffen. Der Täter von Halle hat tatsächlich im Prozess auch ausgesagt, dass ihm eigentlich diese Kommunikation noch wichtiger sei als die Tat selbst. In dieser ersten Phase des Prozesses war es teilweise sehr schwer auszuhalten. Der Täter hatte eben auch viel Raum, auch wenn manchmal auch von der Richterin dazwischen gegrätscht wurde, wirkte oft das Gericht schon auch sehr hilflos bei diesen doch krass menschenfeindlichen, antisemitischen Aussagen und rassistischen Aussagen. Da hat immer die Nebenklage immer wieder dazwischen gegrätscht, aber es war teilweise wirklich nur schwierig auszuhalten. Und dabei hatte man auch den Eindruck oft, dass wenn zum Beispiel die Richterin dazwischen gegrätscht ist, es eher so ein bisschen fragwürdiges Verständnis auch war, wie sie mit dem Täter umgegangen ist, also was sie eigentlich als Grund ansieht, dass er solche Meinungen vertritt. Also dass er ja eigentlich nur alleine in seinem Kinderzimmer gesessen hätte und sich da irgendwie so radikalisiert hätte, weil er eben so einsam gewesen sei. Und in dieser ersten Phase des Prozesses haben dann eben verschiedene ZeugInnen aus dem Umfeld ausgesagt. Man hatte dann eben teilweise den Eindruck, dass diese Radikalisierung genau durch so seinen Werdegang erklärt werden sollte, wenn dann zum Beispiel die Grundschullehrerin von ihm aussagt, gab es, glaube ich, schon manche Leute, die sich in dem Moment gefragt haben, was genau ist jetzt die Intention davon, jemand zu hören, der den Täter kannte vor 20 Jahren. Insgesamt war aber diese Phase nur bedingt aussagekräftig, weil zwar Familienangehörige vorgeladen wurden und auch Leute aus dem Umfeld vorgeladen wurden, aber die Familie auf jeden Fall recht vom Zeugnisverweigerungs, hat die Aussage verweigert und ja, die Beiträge der anderen Leute aus dem Bekanntenkreis waren auch eher oft nicht wahnsinnig ergiebig. Nach dieser ersten Phase hat sich dann eigentlich der Prozess, würde ich sagen, radikal verändert, weil dann auf einmal die Prozesstage kamen, wo die NebenklägerInnen ausgesagt haben und diese haben eigentlich dieser ersten Phase, wo es dem Täter eben möglich war, sehr seine Ideologien auch zu verbreiten und seine Tatmotive, haben sie ihm eine ganz andere Botschaft entgegengesetzt. Dazu werde ich auch gleich noch Weiteres erzählen. Genau, ich würde sagen, diese ersten zwei Phasen sind auch eigentlich sind so die charakteristischen Phasen im Prozess, weil die so den Wandel insgesamt auch aufzeigen. Anschließend, der Vollständigkeit halber, gab es dann eben noch Aussagen von zahlreichen ErmittlerInnen und Sachverständigen, wo auch teilweise nochmal eine Kontextualisierung versucht wurde. Und abschließend gab es dann eben die Schlussvorträge und die Urteilsverkündung. Nun aber zum Auftreten und auch den Aussagen der Nebenklägerin etwas ausführlicher. Diese sind nämlich bereits vor dem Prozess dem Täter entgegengetreten. Der Täter hat nämlich tatsächlich selber vor dem Prozess, und das verdeutlicht sehr, wie er eben den Prozess als Bühne versteht, hatte selber eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er an PressevertreterInnen sich gewendet hat und gesagt hat, er möchte gerne unverpixelt und mit vollem Namen gezeigt werden. Dem entgegen gab es eine breite Erklärung zahlreicher NebenklägerInnen, die eben gesagt haben, sie möchten, dass der Täter nicht mit vollem Namen genannt wird. Deswegen werde das ich auch heute hier nie so tun. Und um dieser Inszenierung entgegenzutreten, er auch bittet, von den Medien nicht unverpixelt gezeigt werden soll. Daran haben sich insgesamt tatsächlich auch einige Medien gehalten. Es gab aber natürlich auch viele, traurigerweise, die sich darüber hinweggesetzt haben und oft auch wieder besseren Wissens das als bewusste Entscheidung gemacht haben. Insgesamt hat die Nebenklage dann im Prozess diesen eigentlich sehr selbstbewusst geprägt, war eine sehr vielstimmige Nebenklage. Und man muss auch sagen und positiv tatsächlich auch anmerken, dass das Gericht dieser Nebenklage Raum gab. Das ist nicht selbstverständlich. Es war ja tatsächlich so, dass die Tat eigentlich relativ klar war. Also es gab auch das Video der Tat. Und das Gericht hat aber versucht, eine eher auch betroffenen und opferzentrierte Prozessführung einzunehmen und hat auch den Leuten Raum für Aussagen gegeben. Und auch die NebenklägerInnen zum Beispiel nicht beschnitten in ihrem Aussagerecht und nicht zum Beispiel nur direkt Aussagen zu der Tat selbst zugelassen, sondern sehr, sehr viele der NebenklägerInnen haben eben breiteren Kontext geschaffen und haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie auch die Tat selbst Traumata reaktiviert hat oder intergenerational weitergegebene Traumata der Familie, ja, was da diese Tat eben auch bei Jüdinnen und Juden, die betroffen waren, zum Beispiel ausgelöst hat. Und zum Beispiel hat dann Rebecca Blady, eine der Überlebenden aus der Synagoge, hat dann zum Beispiel auch über ihre Großmutter gesprochen. Genau. Und gleichzeitig gab es auch sehr, sehr viele NebenklägerInnen, die insgesamt auch sehr betont haben, dass es eben ja einen gesellschaftlichen Kontext gibt, eine rechte Mobilisierung, einen Rechtsruck, dass es eine Kontinuität auch von Antisemitismus und rechtem Terror gibt, und haben immer wieder betont, dass der Täter quasi nicht alleine steht. Und verschiedene haben dabei auch, also die Tat selbst auch in diesen Kontext von alltäglichem Antisemitismus oder auch Rassismus gestellt. Also auch Ismet Tekin oder Aftak Zi haben zum Beispiel auch in ihrer Aussage auch generell über Rassismus gesprochen. Den Aussagen dieser NebenklägerInnen kam eben, wie ich ja vorhin schon ausgeführt habe, eine so zentrale Bedeutung zu, weil sie eben dem vorherigen Teil des Prozesses etwas entgegengesetzt hat. Sehr deutlich, finde ich, wird das an der Aussage von Molly Schafman, die gesagt hat, der Schrecken von Halle endet hier und jetzt. Und dementsprechend kann man eigentlich diese Aussagen und das Auftreten der NebenklägerInnen eigentlich gar nicht in seiner Bedeutung unterschätzen, nicht überschätzen, weil sie eigentlich damit dem Täter die Bühne entzogen haben und eine ganz andere Botschaft seiner Botschaft entgegengesetzt haben. Zur Verdeutlichung habe ich euch nochmal drei Zitate auch mitgebracht, die sehr klar machen, auch wie selbstbewusst die NebenklägerInnen dem Täter entgegengetreten sind. Einmal auch von Rebecca Blady, die ich eben auch schon genannt habe. Sie sagte, der Angeklagte wird niemals erfolgreich sein. Er wird keinen Erfolg haben. Ich bin der lebende Beweis dafür. Leute wie er werden keinen Erfolg haben. Die schrecklichen Ereignisse vom 9. Oktober werden mich nicht von meiner Arbeit abhalten, in Deutschland in der jüdischen Gemeinde weiterzuarbeiten und den jüdischen Glauben weiter den Menschen in Deutschland näher zu bringen. Oder Molly Schafman sagte, he messed with the wrong person, he messed with the wrong family and he messed with the wrong people. Oder wie Ismet Tekin sagte, das Böse wird immer verlieren. Durch nahezu alle Aussagen der NebenklägerInnen und Betroffenen hat sich eine sehr deutliche Kritik an der Polizei und auch der Arbeit der Ermittlungsbehörden gezogen. Dabei traf diese Kritik, die im Prozess sehr deutlich artikuliert wurde, eigentlich alle Phasen. Also sowohl das Verhalten vor der Tat, das betrifft insbesondere den fehlenden Schutz der jüdischen Gemeinde zu Halle, die auch diesen Schutz bereits vorher angemahnt hat, die nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz sich an die Polizei gewendet hat und zum Beispiel auch einen Kalender zur Verfügung gestellt hat, wo auch jüdische Feiertage aufgelistet sind. Und am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur gab es eben keinen Schutz der Gemeinde oder keinen nur annähernd ausreichenden Schutz. Dann wurde massiv das Verhalten während der Tat immer wieder kritisiert. Das betrifft einmal den Punkt, dass der Täter auch verloren wurde bei der Verfolgungsjagd, kurz nach dem Angriff auf den Kiezdöner. Aber auch die Reaktion auf Notrufe, das haben gleich mehrere Personen geschildert. Konrad R., der sich im Kiezdöner versteckt hat, auf einer Toilette zum Beispiel, schilderte im Prozess, wie er immer wieder angewiesen wurde, doch endlich lauter zu reden. Wo man dann teilweise im Prozess wirklich auch sprachlos da saß. Ja. Und der nächste Punkt ist dann eben der Umgang mit den Überlebenden eigentlich unmittelbar nach der Tat. Also eigentlich die Betreuung der Überlebenden, das betrifft eigentlich auch wirklich jeden Tatort. Man kann da auch eigentlich fast nicht nur von unsensiblen Umgang sprechen, weil es teilweise dermaßen erschreckend ist. Also wenn dann die Jüdinnen und Juden, die aus der Synagoge kommen, erst eigentlich quasi wie Täter behandelt werden, wie sie das selber auch in ihren Aussagen geschildert haben, durchsucht wurden, eine Nummer bekommen haben, was eben auch Traumata und Erinnerungen an die Shoah, den Holocaust aufgerufen hat. Oder dann anschließend, als sie eben im Krankenhaus sind, der Gottesdienst unterbrochen wird, dann genau saß man doch öfters auch sprachlos, ob dieser doch dermaßen krassen Schilderungen der Überlebenden da. Nur als weiteres Beispiel zum Beispiel Dagmar M., von der ich vorhin sprach, wo ich erzählt hatte, dass eben das Auto versucht wurde zu erpressen vom Täter. Bei ihr war es auch so, sie war dann schon im Krankenwagen nach der Tatsituation, hat quasi gewartet, bis sie dort losfährt. Und dann kam auf einmal ein Polizist rein und sagte nur zu ihr, jetzt geben Sie mir Ihren Autoschlüssel. Nachdem eben minutenlang vorher der Täter genau diese Worte verwendet hatte, versucht hatte, das Auto zu erpressen und sie in dem Moment fassungslos sagt im Prozess, dass sie sich halt fragt, warum jemand das Auto haben möchte, weil es stand ja da, es wurde nicht entwendet, sagte, warum, und dann sagte dieser Polizist, das geht sie gar nichts an. Ja. Soweit. Selbst wenn man nicht viel erwartet, war es doch, also ich wiederhole mich, aber es war doch wirklich immer wieder erschreckend und man saß wirklich ja, sprachlos da. Und der letzte Punkt, den ich hier ausführen möchte, ist dann eben die Kritik, die sich explizit an der Ermittlungsarbeit, an der Arbeit nach der Tat richtet. Das betrifft einmal ja eigentlich eine fehlende Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Kontext, mit der digitalen Vernetzung, darauf werde ich gleich auch nochmal eingehen, aber auch zum Beispiel eine Ausblendung von Zusammenhängen. Als Beispiel sehr hier angeführt, es gab zum Beispiel einen Sachverständigen, der sollte das Bekennerschreiben des Halle-Täters vergleichen mit dem Bekennerschreiben von dem von Christchurch und er kam dann zu dem doch irritierend anmutenden Fazit, er könnte keinerlei Bezüge feststellen und dies begründete er unter anderem damit, dass das eine Manifest in Anführungszeichen, ich glaube 7 Seiten und das andere 80, ich habe die genauen Angaben nicht im Kopf, aber das ist quasi einen sehr großen Unterschied in der Seitenanzahl gäbe und dass dem Antisemitismus eben eine ja, unterschiedliche Rolle zukam. Und auch da ja, fällt es eigentlich einem schwer, das nachzuvollziehen, wenn man eben im Kopf hat, dass der Täter sich auch bewusst und auch im Prozess ja tatsächlich auf den Attentäter von Christchurch bezogen hat. All diese Kritik haben wir im Prozess hören können. Es gab eben auch dafür Raum. Auch da kann man quasi sagen, das Gericht hat dies zugelassen. Gleichzeitig gab es auch immer Versuche, doch das abzuwehren. Zum Beispiel hat sich auch die Generalbundesanwaltschaft im Schlussplädoyer am Ende des Prozesses so positioniert, dass sie gesagt haben, sie verbitten sich doch jede Kritik am BKA. Und man hat doch auch, teilweise war das dann auch an Mimik nur zu erkennen, man hat immer wieder doch auch gemerkt, dass es da ein Unbehagen und kein Verständnis für diese Kritik gab, obgleich sie sich wirklich durch alle Aussagen oder fast alle Aussagen der Überlebenden und Betroffenen gezogen hat. Wie wurde die Tat im Prozess in einen Kontext von rechter Ideologie und auch Mobilisierung gesetzt? Insgesamt muss man sagen, waren Antisemitismus, Rassismus und auch Antifeminismus oder Misogynie Thema des Prozesses. Sie wurden auch benannt. Gleichzeitig, ich habe das vorhin schon angedeutet, heißt das natürlich immer noch nicht, was für ein Verständnis dahinter steht. Zum Beispiel am Anfang des Prozesses sagte die Richterin einmal, als der Täter geschildert hatte, dass er die Synagoge ja noch nie von innen gesehen hätte, sagte sie, ja, sie hätten die Synagoge ja mal an einem Tag der offenen Tür besuchen können. Wo eigentlich so ein Verständnis hintersteht, ja, Antisemitismus ist quasi einfach ein klassisches Vorurteil. Er war eben allein in seinem Kinderzimmer, hat sich eben nie mit Leuten auseinandergesetzt. Und wäre er mal zu einem Tag der offenen Tür gegangen, dann hätte er diesen Antisemitismus auch nicht vertreten. Man selber dachte natürlich im Prozess in der Sekunde, zum Glück hat er dies nicht gemacht, weil dann hätte er natürlich den Tatort viel besser gekannt und wer weiß, wie die Tat dann ausgegangen wäre. Die Tat wurde insgesamt also durchaus in solchen Kontexte eingeordnet und auch der auch Antifeminismus zum Beispiel wurde auch im Schlussplädoyer auch durchaus von der Generalbundesanwaltschaft zwar als Motiv benannt, sehr, sehr viel, aber eigentlich nur auf Anregung der Nebenklage, die den ganzen Prozess über diese Kontextualisierung angemahnt hat und dort eigentlich etwas übernommen hat, was sämtliche anderen, also die Staatsanwaltschaft, aber auch das Gericht selber nicht getan hat. Die NebenklägerInnen selber haben eben in ihren Aussagen, also die Betroffenen und Überlebenden, haben diese Kontextualisierung vorgenommen. Zum Beispiel eine Nebenklägerin, die auch gesagt hat, die Gesellschaft bewegt sich ein Stück mit ihm und dann geht er weiter. Oder Konrad R., der sagte, der Täter denkt nicht alleine. Also es gab immer wieder diese Einordnung, dass der Täter im Kontext rechter Mobilisierung und Vernetzung auch zu betrachten ist. Aber das ging, wie gesagt, eigentlich immer von der Nebenklage aus. Und im Gegenteil hatten die Ermittlungsbehörden da eigentlich gar nicht wirklich was beizutragen. Ich hatte da ja schon das Beispiel von diesem Gutachten eben gebracht. Ein Versuch, diesen Kontext mehr im Prozess zu verankern, war auch Sachverständige einzuladen. Auch das ist auf Anregung der Nebenklage geschehen. Das Gericht ist dem auch gefolgt. Und da wurden für diese Kontextualisierung insbesondere Benjamin Steinitz und Matthias Quent vorgeschlagen und die wurden beide dann auch gehört. Und diese Tage waren doch auch sehr, ja, sehr hilfreich für ein Verständnis, denke ich, für den Kontext. Also Benjamin Steinitz von Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus hat über die Auswirkungen des Anschlags auf jüdische Gemeinden in Deutschland gesprochen, ist dort insbesondere auch auf die lange Kontinuität antisemitischer Gewalt und antisemitischen Terrors in Deutschland eingegangen, und hat eben betont, was es auch für so eine Diskrepanz in der Wahrnehmung dieses Problems gibt zwischen Jüdinnen und Juden, für die diese Tat nicht überraschend, natürlich wahnsinnig erschreckend und auch den Alltag verändernd, aber nicht überraschend kam. Und für Nichtjüdinnen, die ja doch am Anfang sehr erstaunt waren oder gesagt haben, dass sowas in Deutschland passiert, das hätten sie sich ja nicht vorstellen können. Und er hat zum Beispiel auch geschildert, wie sich jüdisches Leben nach dem Anschlag dann verändert hat. Und andererseits eben Matthias Quent, dieser hat den Anschlag eigentlich in eben den internationalen Rechtsterrorismus eingeordnet, hat nochmal die Ideologien auch hervorgehoben, betont, inwiefern diese Taten zum Beispiel auch Botschaftstaten sind, die sich eben also immer an die eigene Community richten, aber eben auch an die die gewählten Feindbilder. Und im Vergleich zu anderen Tätern muss man einfach auch sagen, dass diese Täter eben von Halle, aber auch ja, Norwegen, Christchurch oder anderen sind ja Täter, die versuchen tatsächlich, die Tat in diesen politischen Rahmen zu stellen. Also im Vergleich zu manchen Prozessen oder auch Ermittlungen, wo dann deutsche Behörden sehr bemüht sind, einen politischen Kontext zu verneinen, war das in diesem Gerichtsprozess nicht der Fall, weil damit eben auch sehr offensiv umgegangen wird. Und der Täter sogar versucht hat, eher die Tat selber in so einen Rahmen zu stellen und sich zum Beispiel das Narrativ vertreten hat, dass eigentlich so die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 ihn radikalisiert hätte. Obwohl ganz eindeutig aus anderen Dingen, die auch im Prozess gehört wurden, hervorgeht, dass er auch schon vor 2015 solche Positionen vertreten hat. Aber er hat halt ganz genau versucht, im Prozess an rechte Narrative anzuknüpfen und diese zu verbreiten. Zum Umfeld des Täters, ein weiterer Punkt, der recht zentral ist, da gibt es einerseits das familiäre und persönliche Umfeld und das digitale Umfeld. Letztendlich lässt sich insgesamt sagen, dass beides sehr, sehr wenig erleuchtet wurde im Prozess. Das hat auch verschiedene Gründe. Beim familiären Umfeld muss man eben sagen, dass unter anderem man weiß, dass die Mutter sich antisemitisch geäußert hat, direkt nach der Tat bei einem Spiegel-TV-Interview. Man weiß auch, dass es Austausch über politische Themen gab, dass zum Beispiel der Täter zu ihr gesagt hätte, dass es keine Meinungsfreiheit in Deutschland gebe, weil man den Holocaust nicht leugnen dürfe. Und man weiß zum Beispiel auch, und das ist tatsächlich vielleicht auch ein spannender Punkt, dass der Täter ihr das Manifest des Attentäters von Christchurch gegeben hat. Und das wiederum weiß man aber tatsächlich nicht, weil es im Prozess aufgetaucht ist, sondern weil es die Mutter in einem der Verhöre nach der Tat gesagt hat. Und den AnwältInnen im Prozess ist dies bekannt. Die haben den Täter im Prozess gefragt. Er hat dies verneint. Im Zuschauerraum konnte man tatsächlich in dem Moment vermutlich unabsichtlich das Protokoll dieser Vernehmung lesen, wo eben die Aussage seiner Mutter zu sehen war. Und das zum Beispiel ist so ein Aspekt, wo deutlich wird, selbst wenn die Mutter vielleicht schon in einem Verhör was gesagt hat, wenn sie im Prozess die Aussage verweigert, dann kann das in dem Prozess auch gar nicht Thema sein. Genau, wir wissen aber auf jeden Fall, dass innerhalb der Familie die Ideologie des Täters bekannt war, dass er eben ein Interesse auch an anderen Attentätern hatte und zum Beispiel auch ein weiteres Indiz, dass die Mutter wenige Wochen vor der Tat zu einer, ich glaube, Kollegin war es, sagte, dass sie Angst hat, dass bald was Schlimmes passiert. Und mit all diesen Indizien, sage ich jetzt mal so, war es doch sehr schwierig zu glauben, und das haben auch immer wieder die NebenklägerInnen betont, dass tatsächlich niemand in der Familie da etwas erahnt haben soll. Insgesamt hat aber eben die Familie in Gänze die Aussage verweigert, also sowohl die Eltern als auch die Schwester des Täters. Die einzigen Aussagen, die wir zu dem familiären Umfeld haben, ist eben von dem Ex-Freund seiner Schwester, der eben kein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Aber auch diese Aussage war doch eher recht zäh. Er wurde sehr lange befragt. Ich glaube, nach 1,5, 2 Stunden kam er dann mal zufällig damit raus, dass er in der Jugend in der rechten Szene gewesen sei. Aber ja, so weit vielleicht. Offenbleibend, eine Leerstelle ist zum Beispiel auch in diesem familiären, aber auch persönlich direkten Umfeld, dass es zum Beispiel Fingerabdrücke gibt, die bis heute unerkannt sind, sowohl auf Waffen und dem 3D-Drucker des Täters. Kurz zum digitalen Umfeld. Der Täter war vernetzt unter anderem über Imageboards, sogenannte Imageboards, das sind so Foren. Und das Umfeld spielte insgesamt eine sehr wichtige Rolle, also innerhalb dieser Taten, manche nennen es rechte Ego-Shooter, weil da auch so ein Bezug auf so Gaming vorliegt, da kommt bei diesen Taten dem Internet eben eine sehr wichtige Rolle zu, weil es auch um die Verbreitung der Taten, wie ich ja vorhin sagte, schon sehr geht und die Täter darauf angewiesen sind, dass es weitere Personen gibt, die auch diese Videos zum Beispiel verbreiten. Das wurde aber im Prozess nicht thematisiert, beziehungsweise nicht weiter ausgeführt. Also es gibt tatsächlich separat geführte Ermittlungen gegen 2 Personen, die diese Videos direkt nach der Tat verbreitet haben. Aber da wurde im Prozess auf jeden Fall der Beiziehung dieser Akten, also der Thematisierung und der Ranholung quasi dieser ausgelagerten Thematik auch widersprochen. Ich möchte da trotzdem noch kurz ausführlicher auf diesen digitalen Raum eingehen. Ich sagte ja gerade schon, dass dem Internet eine sehr zentrale Rolle eben zukommt in diesem Botschaftscharakter der Tat und in der Kommunikation der Tat. Der Täter nutzt auch, er hat ja ein Video, er hat ja im Livestream seine Tat übertragen, hat auch eigentlich so ein Vokabular genutzt, so eine Sprache, die eigentlich als so Kommunikation unter Eingeweihten verstanden werden kann. Und er hat eigentlich seine Zielgruppe auch direkt angesprochen. Also zum Beispiel hat er von Anon gesprochen und es so bestimmte Formulierungen auch sind doch sehr klassische. All das wurde im Prozess aber thematisiert, nicht weil das etwa irgendwer von Ermittlern auch herausgefunden hätte, nein, natürlich nicht. Das wurde thematisiert, weil eine Sachverständige geladen wurde, auch wieder auf Anregung der Nebenklage, nämlich Caroline Schwarz. Caroline Schwarz ist Fachjournalistin, setzt sich sehr viel mit der digitalen Vernetzung der extremen Rechten weltweit auseinander und wurde eingeladen, um eben über so digitale Communities und Imageboards zu reden. Und sie hat an dem Tattag selbst verschiedene Imageboards beobachtet und hat dort eben direkt gesehen, dass auch zum Beispiel auf einem Board Nutzer schrieben, das ist einer von uns. Die Formulierung gab es zum Beispiel auf einem Board, weil die Sprache, die er verwendet hat, erkannt wurde. Und dass dann Leute sich auf diesen Imageboards ausgetauscht haben und Sorge hatten, dass ihr eigenes Board bald gesperrt wird, weil nämlich die Ermittlungsbehörden vielleicht darauf kommen könnten. Und ja, sie hat auch zum Beispiel über die Reaktionen auf diesen Imageboards gesprochen, die eben von Verehrung zu irgendwie lächerlich machen, weil er nicht erfolgreich in dem Sinne gewesen sei, gehen. Auf diesem Feld war es aber eben insgesamt so, dass auch wieder die Ermittlungsbehörden eigentlich gar nichts zu beizutragen hatten. Es gab zum Beispiel einen Ermittler, der auch nach der Tat auf solchen Boards unterwegs war, aber der eben zum Beispiel keine Screenshots gesichert hat. Der ist öfters Bezügen begegnet, aber hat es nicht für notwendig befunden, das auch als Beweismittel zu sammeln. Und ein letzter Punkt bei der digitalen Bedeutung oder beim digitalen Raum ist eben das Gaming. Ich habe ja vorhin schon von rechtem Ego-Shooter gesprochen. Das wird auch oft als Gamifizierung oder Gamification des Terrors benannt. Also es gab zum Beispiel so einen Pre-Action-Reporter, der Täter ist genannt, wo er so verschiedene Ziele wie einem Spiel ähnlich eigentlich aufgeführt hat, die er während der Tat erreichen möchte. Dennoch war das Gaming nur ganz am Rande Thema. Also es wurde zum Beispiel auch der Versuch unternommen, von der Nebenklage einen Sachverständigen zu dieser Thematik einzuladen, aber das wurde abgelehnt. Das BKA wurde dazu befragt, unter anderem eine Beamtin oder ja eine Mitarbeiterin des BKA, die sagte, sie hätte sich die Spiele nicht angeguckt, sie sei ja auch selbst keine Gamerin. So viel vielleicht zu der Arbeit und der Kompetenz, die da diese Ermittler dann so offenbart haben in dem Verfahren, was doch auch erschreckend in der Form ist, weil zum Beispiel eins der Spiele, die der Täter gespielt hat, sich explizit dem Waffenbau widmen, wo man eben Waffen selber zusammenbaut und dann ausprobiert in diesem Spiel, wo es dann ja bei diesem Täter, dem es darum ging, mit seiner Tat nachzuweisen, dass man mit selbstgebauten Waffen auch einen Anschlag begehen kann. Da würde ja der Bezug sehr nahe liegen oder es auch nahe liegen, sich das genauer anzuschauen. Aber auch da sagt eben die Mitarbeiterin, dass sie eben sich mit Spielen gar nicht auskennen würde. Insgesamt möchte ich jetzt noch mal kurz so zusammenfassen, dass es bei dem Verfahren eben sehr bedeutsam viel Raum auch für diese lautstarke Nebenklage gibt. Das ist, wie ich bereits gesagt habe, überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man das zum Beispiel mit dem NSU-Prozess oder zahlreichen anderen Prozessen vergleicht, dann muss man das oder kann man das auch durchaus mal positiv hervorheben, dass an dieser Stelle eben sehr viel Raum gegeben wurde. den Prozess und damit ja auch eine gesellschaftliche Verhandlung dieses Themas zu prägen, auf die Art und Weise möglich war, und dass die Nebenklage sich eben auch solidarisch aufeinander beziehen konnte und auch in den Aussagen so einer Solidarisierung verschiedenster Betroffener des Anschlags deutlich wurde, die auch außerhalb des Gerichts sei eben festzustellen ist als eben so positiver Nebeneffekt dieser, ja. Und gleichzeitig wurde jetzt, denke ich, auch deutlich, hat der Prozess eben eine Aufarbeitung nur in einigen Punkten leisten können oder einen Beitrag zu einer Aufarbeitung. Und es sind eben an eigentlich sehr, sehr vielen Fällen Fragen und Leerstellen auch deutlich geworden. Der Täter wurde am Ende des Prozesses zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Und dieses Urteil wurde auch von den NebenklägerInnen eigentlich begrüßt als solches, also in Bezug auf die Strafe. Gleichzeitig gab es aber eben sehr deutliche Kritik auch an verschiedenen Punkten und ganz besonders eben die Nichtanerkennung der rassistischen Mordversuche an Aftaks I und Ismet Tekin, die auch im Moment noch Revisionsverfahren anhängig haben. Also das kann auch noch Monate oder könnte auch zum Beispiel noch ein Jahr tatsächlich dauern. Die AnwältInnen sind da in Revision gegangen. Deswegen gilt es auch, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Aber erstmal wurden diese nicht anerkannt. Und da gilt es natürlich auch nicht, sich einfach auf dieses, ja, diese Einordnung des Gerichtes einzulassen. Vielleicht, um das deutlich zu machen, tatsächlich galt auch lange, bevor der Prozess begonnen hat, nicht mal der Anschlag auf die Synagoge als Mordversuch. Auch das wollte erst die Generalbundesanwaltschaft nicht als Mordversuch werten. Und es brauchte erst viel Kritik und Engagement vor dem Prozess, dass überhaupt verschiedene NebenklägerInnen zugelassen wurden. Sowohl die aus der Synagoge als auch zum Beispiel Ismet Tekin, der tatsächlich erst unmittelbar vor Prozessbeginn als Nebenkläger zugelassen wurde. Und ein weiterer Kritikpunkt an dem Urteil ist, denke ich mal, aber auch, dass es zwar tatsächlich eine Benennung gibt, also zum Beispiel auch eine Benennung von Rassismus, Antisemitismus und auch Misogynie. Zum Beispiel hat die Richterin auch gesagt, dass Einzeltäter nur im juristischen Sinne zu verstehen sei und er sich auch antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Gruppierungen angeschlossen hätte. Das hat sie formuliert. Aber es blieb eigentlich nur bei einer so Benennung von einzelnen Schlagwörtern, während inhaltlich, wenn man sich die Urteilsverkündung insgesamt anguckt, man schon das Gefühl hatte, dass aber diese Ideologien als solche nicht wirklich verstanden werden und eher so ein bisschen als krude abgetan und es dann doch teilweise eher so wirkte, als ob man so diesen Teil der Verhandlung, wo wir all diesen Kontext gehört haben, gar nicht so richtig gegeben hätte und es doch am Ende schon wieder so ein bisschen zumindest eine Individualisierung, Individualisierung vorgenommen wurde von so einer Radikalisierung im Kinderzimmer. Und dementsprechend haben auch, also zum Beispiel die Anwältin Pietschik hat das Urteil deswegen auch als mutlos, harmlos und entpolitisierend bezeichnet, weil es eben viel, was wir eigentlich vorher gehört haben und wo man eigentlich positiv überrascht war, dass das Gericht dem auch Raum gegeben hat, am Ende nicht berücksichtigt hat. Und das betrifft eben diesen gesellschaftlichen Kontext, es betrifft aber auch abschließend die Aussagen vieler NebenklägerInnen, die sich wahnsinnig überwinden mussten, vor diesem Gericht auszusagen. Viele Jüdinnen und Juden, die auch explizit in ihren Aussagen gesagt haben, dass es ihnen sehr schwer fällt, hier vor so einem Gericht zu stehen und diese Aussagen zu machen. Es wirkte teilweise so, als ob es diese Aussagen nicht gegeben hätte. Auf diese wurde im Urteil nahezu keinen Bezug genommen. Soweit erstmal von mir.